Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Ute Reckers am Mikrofon. Einen schönen guten Tag wünsche ich. Nach der Messeattacke auf zwei Touristen in Dresden gibt es Kritik an den Sicherheitsbehörden. Denn der mutmaßliche Täter ist ein polizeibekannter Islamist. Wir berichten am Ende dieser Sendung um kurz vor 14:30 von den neuesten Erkenntnissen zu diesem Fall. Die Corona-Zahlen steigen und manche geben den jüngeren Menschen und ihrem Partyverhalten die Schuld daran. Was aber denken Jugendliche über die Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie? Und sind sie wirklich so unvorsichtig? Eine Studie hat das versucht herauszufinden. Wir schauen gleich genauer hin. Und wie können wir die Pandemie eindämmen, ohne die seelische Gesundheit dabei zu ruinieren? Das fragen sich drei Altenpflegerinnen aus Coburg, denen die Situation von Pflegeheimbewohnern und Bewohnerinnen am Herzen liegt. Sie haben eine Petition an die Landesregierung gestartet, über die wir gleich berichten. Der rasante Anstieg der Corona-Infektionszahlen ist bedrückend und nicht wenige geben jetzt jüngeren Menschen die Schuld daran, die nicht zu den Risikopatienten gehören und weiterhin ihre Partys feiern. Andere Stimmen sagen dagegen, es ist vor allem die junge Generation, die überdurchschnittlich unter dieser Pandemie leidet, der Entwicklungsmöglichkeiten genommen würden und auf die wir als Gesellschaft eingehen sollten. Wie aber sehen die Jungen selbst die Corona-Pandemie und die Einschränkungen, denen sie unterliegen? In Berlin ist heute die Jugendstudie der TUI-Stiftung vorgestellt worden und Anja Nehls stellt einige Ergebnisse vor.
Corona hat unser aller Leben verändert. Für junge Menschen, die jetzt in Schule, Ausbildung und Studium die Weichen für ihre Zukunft stellen müssen, hat das nochmal eine besondere Bedeutung. Diese 22-jährige Psychologiestudentin wollte eigentlich jetzt herausfinden, welchen beruflichen Weg sie später einschlagen möchte.
Und mir wurde diese Option ein bisschen genommen durch Corona. Mein Plan war eigentlich ins Ausland zu gehen, ein Auslandssemester zu machen und einfach herauszufinden durch Praktika und Ähnliches, was ich in der Zukunft machen möchte und in welchem Bereich ich mich wohlfühle. Durch Corona wurden psychologische Praktika und Ähnliches komplett abgesagt. Und dadurch bin ich mir einfach immer noch unsicher, ob es wirklich das ist, was ich in der Zukunft machen möchte, da ich mich sozusagen nicht ausprobieren konnte.
Infolge der Pandemie hat sich für 26% der Jugendlichen ihr eigener Blick auf die Zukunft verschlechtert. Das ist das Ergebnis einer Studie der TUI-Stiftung, die mehr als 1000 junge Deutsche zwischen 16 und 26 Jahren jeweils Anfang dieses Jahres und im September vom Meinungsforschungsinstitut YouGov befragen ließ. Junge Erwachsene treffen die Corona-Maßnahmen besonders hart, sagt die Geschäftsführerin der TUI-Stiftung, Elke Lavacek.
Insofern hat mich schon erstaunt, in welcher Höhe die Jugendlichen doch sagen, ich glaube, es sind 68%, dass für sie die Maßnahmen okay sind, dass sie akzeptieren, dass sie sie auch aus einem besonderen Grund machen, nämlich um andere zu schützen. Auch das finde ich sehr erstaunlich für die Einstellung von Jugendlichen. Und vielleicht müssen wir Jugendliche da einfach etwas mehr wertschätzen in dem, was sie tun und vielleicht auch ihre Bedürfnisse, die unterschiedlich sind von Erwachsenen, mehr anerkennen.
Eine große Mehrheit von über 80% der jungen Deutschen hält sich nach eigener Aussage an alle oder überwiegend an die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie. Lediglich 2% geben an, sie zu missachten. Dass man die junge Generation dennoch jetzt für die steigenden Infektionszahlen verantwortlich macht, kritisiert diese 22-jährige Anglistikstudentin.
Ich finde es schon ein bisschen schade, dass vor allem so in genereller Berichterstattung im Moment sehr viel immer darauf gedrungen wird, dass die Jugend doch jetzt auch bitte Rücksicht nehmen muss und die Jugend, dass wir immer so viel feiern würden und wir es jetzt hier die Gefahr für alle Leute darstellen, als würden wir wissentlich hier alle Älteren oder alle anderen Menschen gefährden wollen, weil so ist es definitiv nicht, als wären wir wirklich jetzt ausschlaggebend dafür, dass Corona jetzt wieder so schlimm geworden ist.
Das führt auf Dauer zu einer Spaltung der Gesellschaft und zu einem Generationenkonflikt alt gegen jung, den es auch schon vor der Pandemie in Deutschland stärker gab als in anderen. anderen europäischen Ländern, sagt der Politikwissenschaftler Markus Spittler vom Wissenschaftszentrum für Sozialforschung Berlin. Mangelnde Solidarität mit Älteren sei dafür nicht der Grund.
Es ist vielmehr so, dass die Jungen eben wahrnehmen, dass sie ganz anders abstimmen als Erwachsene. Und sie sagen eben, sie glauben nicht, dass Ältere in Deutschland sich um ihre Zukunft kümmern.
Denn für die jungen Leute ist trotz Corona immer noch der Umwelt- und Klimaschutz das wichtigste Thema und liegt in der Umfrage weit vor der Gesundheitspolitik und vor der Wirtschaftspolitik. Noch, meint Markus Spittler.
Das liegt natürlich vielleicht auch daran, dass es den deutschen Jugendlichen auch vergleichsweise noch relativ gut geht. Wir sehen in Europa, dass die Jugendarbeitslosigkeit ansteigt. Das ist jetzt in Deutschland noch nicht ganz der Fall, aber auch in Deutschland sind 45.000 Ausbildungsplätze weggefallen. Und das ist natürlich auch ein Problem für die jungen Erwachsenen. Also es gibt eine Gruppe, die so ein bisschen die Generation Lost ist.
So richtig deutlich könne das allerdings erst später werden. Politisch drehe sich derzeit aber alles nur noch um Corona und den Schutz von Risikogruppen, meint dieser 22-jährige Student der Technischen Universität Berlin.
An sich ist der Punkt, glaube ich, schon berechtigt zu sagen, dass die Politik zum großen Teil nur für die Alten gemacht ist. Man muss ja auch leider sagen, dass Politiker meistens ältere Persönlichkeiten sind.
Vom Jobverlust sind dagegen derzeit hauptsächlich jüngere Leute betroffen. Ein Fünftel der jungen Erwachsenen leiden sehr stark unter den Corona-Einschränkungen, finanziell wie sozial, so Markus Spittler. Digitalunterricht und die Begrenzung der sozialen Kontakte wiegen dabei am schwersten. Die meisten haben sich allerdings irgendwie arrangiert. Mit der Ungewissheit, wie lange die Situation noch andauert, gehen aber alle unterschiedlich um.
Das kommt und das geht auch wieder und das wird auch in spätestens ein, zwei Jahren schätzungsweise komplett weg sein, das ganze Thema.
Man weiß halt nicht, wie lange das dauert und deswegen ist das schon ein bisschen unangenehm.
Doch, ich finde, gerade für das allgemeine Wohl und für die allgemeine Sicherheit sollte man diese Einschränkungen einfach ertragen können.
Es ist eine Ausnahmesituation, die ist vorher noch nicht da gewesen und wir müssen alle schauen, wie man darauf reagiert. Deswegen finde ich das dann in Ordnung, wenn wir dann da die Verantwortung übernehmen als junge Generation.
Jugendliche nehmen Rücksicht in Zeiten der Pandemie. Das ist eins der Ergebnisse der Jugendstudie, die heute in Berlin vorgestellt wurde. Anja Nehls berichtete. Die Infektionszahlen der Corona-Pandemie ziehen an und die Einschränkungen für Bürgerinnen und Bürger werden wieder mehr. In Bayern zum Beispiel gibt es sehr strenge Hygieneregelungen in Alten- und Pflegeheimen, um diese besonders gefährdete Personengruppe zu schützen. Nun aber haben drei Altenpflegerinnen aus dem bayerischen Coburg eine Online-Petition gestartet mit dem Namen »Abstand heißt Einsamkeit«. Und diese Petition hat das Ziel, dass die Abstandsregelungen innerhalb der Pflegeheime etwas gelockert werden, um die Lebensqualität der Einwohner und Einwohnerinnen zu erhalten, wie sie sagen. Michael Watzke hat die Initiatorinnen kontaktiert.
Gabriele Schier, Altenpflegerin aus Coburg in Oberfranken, stellt sich bei ihrer Arbeit in Corona-Zeiten häufig die Frage:
Was für einen Sinn macht es, wenn wir den Körper schützen und die Seele leidet aber? Was ist das denn für ein Leben, was wir schützen? Das hat doch überhaupt keinen Lebenswert mehr, so wie es momentan ist.
Die momentane Situation, damit spricht Schier die derzeit gültige Allgemeinverfügung zum Infektionsschutz in bayerischen Seniorenheimen an. Speziell die Verpflichtung,
dass jeder Mensch in diesem Heim von jedem anderen einen Abstand von mindestens 1,50 Meter einhalten muss. Das betrifft auch die Bewohner untereinander, also auch die Bewohner, die in einem Wohnbereich wie in einem Zuhause zusammenleben. Auch diese Bewohner müssen voneinander 1,50 Meter Abstand halten.
In der täglichen Praxis bedeutet das, so die erfahrene Altenpflegerin, seit fast einem halben Jahr könnten Senioren in Bayern, anders als in anderen Bundesländern, keine körperliche Nähe untereinander mehr spüren.
Sie können ja nicht mal mehr ihre Mahlzeiten gemeinsam einnehmen. Sie sitzen entweder allein an einem Tisch oder wenn jemand anders da sitzt, dann sitzt er auch über 1,50 Meter entfernt. Das heißt, man kann sich nicht mal einen Salzstreuer oder eine Kaffeekanne reichen, geschweige denn irgendein Gespräch führen oder in irgendeiner Form kommunizieren. Und diese Menschen haben also niemanden mehr, mit dem sie Nähe erleben können.
Der fehlende Körperkontakt führe zur Vereinsamung. Und dadurch, so Gabriele Schier, bauten viele Altenheimbewohnerinnen und Bewohner merklich ab.
Sie bauen körperlich ab, sie bauen psychisch ab, sie bauen kognitiv ab. Das merkt man ganz deutlich, wenn man mal ein paar Tage frei hatte und dann wieder auf Arbeit kommt. Dann denkt man, meine Güte, was ist mit diesem Mann, mit dieser Frau passiert? Die erkenne ich ja nicht wieder. Vorher konnten sie noch selber das Besteck in die Hand nehmen beim Essen. Das geht jetzt nicht mehr. Was ist da passiert? Vorher konnte man sich vielleicht mit jemandem noch unterhalten. Das geht jetzt plötzlich nicht mehr.
Deshalb hat Gabriele Schier zusammen mit zwei Arbeitskolleginnen eine Online-Petition gestartet. Abstand heißt Einsamkeit, lautet der Titel. Noch bis Samstag sammeln die drei Altenpflegerinnen im Internet Unterstützer. Bisher sind es 3.400 Unterschriften.
Wir freuen uns über jede Unterschrift, die noch dazukommt, denn diese Menschen, für die wir uns gerade einsetzen, die sind nicht selber in der Lage, für ihre Rechte, für ihr Wohlergehen einzutreten. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir ganz viele Menschen bekommen, die uns helfen, uns für diese Bewohner von bayerischen Pflege- und Seniorenheimen einzusetzen.
Dann soll die Petition der bayerischen Gesundheitsministerin Melanie Hummel präsentiert werden. Sie verteidigt die geltende Allgemeinverfügung. Es gehe darum, Leben zu schützen. Und dafür gelte in Corona-Zeiten vor allem eine Regel.
Abstand halten, das sind diese 1,5 Meter oder wo das eben nicht geht, die Maske zu tragen. Und deswegen ist es auch bei Bewohnern von Alten- und Seniorenheimen wichtig, dass man eben diesen Abstand einhält.
Nur durch das konsequente Einhalten dieser Abstandsregel sei es möglich gewesen, in Bayern wieder Besuche von Angehörigen in Altenheimen zuzulassen, so die zuständige Ministerin Hummel.
Dass es Auflagen dazu gibt, mag nicht schön sein, aber dadurch haben wir zumindest die Möglichkeit, auch wieder Besuche zuzulassen. Es ist ja auch so, dass die Besucher nicht nur in Besuchszimmern, sondern auch wirklich ins Zimmer der Betroffenen gehen können. Das wollen wir auch weiterbringen im Gesundheitsministerium.
Doch die Initiatorinnen der Online-Petition glauben, dass beides möglich ist, Verwandtenbesuche und körperliche Nähe der Senioren untereinander in ihren Wohngruppen. Gabriele Schier betont, sie halte die meisten Corona-Beschränkungen für wichtig und richtig.
Wir finden das gut, dass Mitarbeiter und Angehörige diesen Abstand einhalten müssen, weil diese Personengruppen kommen alle von draußen in das Heim herein. Also ist da doch eine ernstzunehmende Gefahr, dass diese Personen den Virus mit einschleppen könnten. Wir sind ja nicht leichtsinnig.
Für die Zukunft, auch und gerade in der zweiten Corona-Welle, wünscht sich Altenpflegerin Schier für ihre und andere Altenheimbewohner mehr Zeit für Zärtlichkeit.
Sie sollen sich wieder berühren können, wenn sie das möchten, sich trösten können, in den Arm nehmen, ein ganz normales Gespräch führen. Nebeneinander am Kaffeetisch sitzen, sich unterhalten, sich anschauen, sich den Kaffee reichen. Das, was wir alle daheim tagtäglich machen, was für uns Normalität ist, das soll diesen Heimbewohnern auch wieder ermöglicht werden.
Eine Initiative aus Coburg für bessere Lebensbedingungen von Pflegebewohnern, Bewohnern von Pflegeheimen, auch in Zeiten der Pandemie. Michael Watzke berichtete. Anfang Oktober sticht ein junger Mann in Dresden auf zwei Touristen aus Nordrhein-Westfalen ein. Der eine Mann überlebt schwer verletzt, der andere stirbt später im Krankenhaus. Vorgestern hat die Polizei einen 20-jährigen Syrer gefasst, der schon länger im Visier der Behörden ist und als sogenannter Gefährder gilt. Seitdem gehen die Ermittler von einem islamistischen Motiv der Tat aus. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat bereits die Ermittlungen übernommen und das Landeskriminalamt in Dresden hat soeben in einer Pressekonferenz neueste Erkenntnisse zu dem Fall bekannt gegeben. Unser Landeskorrespondent für Sachsen hat die Pressekonferenz bis hierher für uns verfolgt. Alexander Moritz, was hat denn das Landeskriminalamt bislang über die Tat herausgefunden?
Einen neuen Ermittlungsstand haben die Ermittlerinnen und Ermittler hier tatsächlich jetzt nicht mitgeteilt, weil, wie Sie sagen, das Verfahren eben in Karlsruhe liegt bei der Bundesanwaltschaft. Was sie gemacht haben, ist nochmal Details zum mutmaßlichen Täter zu nennen und auch zu seiner Behandlung, während er eben hier in der sächsischen Zuständigkeit lag. Abdullah Al-Haha, 20 Jahre alt, saß bis kurz vor diesem Mord, den er mutmaßlich begangen haben soll, in Haft. Wenige Tage vorher wurde er aus der Haft entlassen. Und LKA-Präsident Petritsch Kleine hat gesagt, dass den Ermittlern durchaus klar war, dass die Gefahr als hoch eingeschätzt wurde, dass er wieder Straftaten begehen würde. Um das zu verhindern, wurden eine ganze Reihe von Maßnahmen ihm auferlegt. Kontaktsperren für Personen aus dem religiösen, islamistischen Umfeld. Auch das Verbot, bestimmte Webseiten zu besuchen. Bereits in der Haft gab es ein Deradikalisierungsprogramm, an dem er teilnehmen musste und es wohl auch getan hat. Dazu psychologische Betreuung, das sei so die vorgegebene Maßnahmepaket für solche Gefährder, als der er eben offiziell auch von der Polizei gesehen wurde. Neben diesen ganzen Maßnahmen gab es dann nach der Entlassung aus der Haft auch noch eine relativ detaillierte Überwachung. Das hat der leitende Kriminaldirektor Dirk Münster eben in der Pressekonferenz gesagt.
Darüber hinaus wurde der Gefährder zeitweise observiert. Es erfolgte eine Auswertung des Internets, aller offenen Quellen, ob sich der Täter eventuell erneut radikalisiert, ob er Kontakt ins Milieu sucht oder ob er sich Ausrüstung oder Anleitungen beschafft, wie in dem Fall, die zu seiner Verurteilung 2017 geführt haben. In der Zusammenfassung möchte ich sagen, dass wir aus unserer Perspektive alle rechtlich zulässigen Maßnahmen in so einem Fall konsequent umgesetzt haben.
Das ist also eine Art Rechtfertigung, die die sächsischen Ermittlungsbehörden da auch vorbringen. Alles ausgeschöpft, was rechtlich möglich war. Trotzdem haben sie offenbar nicht verhindern können, dass sich der mutmaßliche Täter ein Messer wieder besorgt hat. Die Sächsische Zeitung hier aus Dresden berichtet auch, dass den Sicherheitsbehörden schlicht das Personal gefehlt habe, um eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung dieses als sehr gefährlich eingestuften Mannes zu gewährleisten.
Auf den Umgang der Behörden mit dem Tatverdächtigen will ich gleich auch noch mal zu sprechen kommen. Aber vielleicht zunächst noch mal die Frage zum Tathergang. Gibt es irgendwelche Erkenntnisse, warum der Mann ausgerechnet diese beiden Männer aus Nordrhein-Westfalen, diese Touristen aus Krefeld und Köln angegriffen hat?
Dazu gibt es noch keine konkreten Erkenntnisse. Was klar ist, ist, dass am Abend des 4. Oktober die Männer aus Nordrhein-Westfalen in der Dresdner Innenstadt unterwegs waren. Dabei wurden sie angegriffen von dem mutmaßlichen Täter, und zwar heimtückisch von hinten. Das Opfer, das dann auch gestorben ist, wurde mit einem Messer von hinten in den Rücken gestochen. Der zweite Mann hat schwer verletzt überlebt. Weitere Angaben zu den beiden Opfern machen die Ermittlungsbehörden aber nicht im Moment, vor allen Dingen auch aus Gründen des Opferschutzes.
Sie haben es schon angedeutet, die Sicherheitsbehörden haben sich anscheinend heute gerechtfertigt über den Umgang mit dem mutmaßlichen Täter. Es gibt nämlich Kritik an den Sicherheitsbehörden in Sachsen, weil der Mann sich das Messer beschaffen konnte, obwohl er im Visier der Behörden war. Wer hat sich da genau wie geäußert?
Es gibt breite Kritik, beispielsweise in der Bundespolitik vom Kandidaten für den CDU-Vorsitz Friedrich Merz. Der stellt im Spiegel die Frage, warum denn dieser islamistische Syrer, von dem man wusste, dass er gefährlich ist, nach Verbüßung seiner Haftstrafe nicht in entweder Sicherheitsverwahrung genommen wurde oder direkt abgeschoben wurde. Ähnliche Fragen stellt die FDP auf Bundesebene und auch hier im Landesverband Sachsen. Der sächsische AfD-Vorsitzende Jörg Urban, der gibt direkt der CDU die Schuld an dem Mord. Der sächsische Innenminister Roland Wöller, der hat die Polizeibehörden in einem schriftlichen Statement verteidigt heute. Der Tatverdächtige habe sich eben erstmal an diese Meldeauflagen gehalten und es sei bitter, dass es trotz aller Maßnahmen, die man ergriffen hat, nicht möglich ist, gewesen ist, die Tat zu verhindern. Und deswegen fordert Wöller jetzt, die Regelungen zur Abschiebung zu lockern. Das sei nämlich das Problem. Derzeit könnten Abschiebungen nach Syrien nicht durchgeführt werden. Es gab nämlich auch einen Abschiebebescheid bereits für Abdullah Al-Haha. Er war als Flüchtling anerkannt. Diese Eigenschaft wurde ihm entzogen. Er sollte abgeschoben werden. Wegen des Abschiebestopps, der für Syrien eben gilt, wurde diese Abschiebung nicht durchgeführt. Das soll sich ändern nach dem Willen des sächsischen Innenministers. Und da gibt es auch bereits aus der Bundespolitik, aus der CDU-Fraktion einige zustimmende Stimmen dazu. Problematisch ist ein bisschen, also das soll gelten für verurteilte Straftäter und sogenannte Gefährder, die abgeschoben werden sollen. Problematisch ist, Gefährder ist eben eine sehr unsichere Kategorie. Das sind Menschen, die von der Polizei als gefährlich erachtet werden, aber eben keine Straftat begangen haben, beziehungsweise in diesem Fall schon, aber dafür schon eine Strafe bekommen und diese verbüßt haben. Da ist die rechtliche Handhabe etwas schwierig.
Dankeschön. Einschätzungen über den Messerangriff in Dresden waren das von unserem Landeskorrespondenten Alexander Moritz. Die Sendung in Deutschland heute geht damit zu Ende. Nach den Nachrichten startet Campus und Karrieren. Da geht es um Cyberangriffe auf Hochschulen. Mein Name ist Ute Reckers. Ich sage Tschüss und wünsche noch einen schönen Nachmittag.